Ja, wir schauen uns heute miteinander jetzt im fünften Teil dieser Predigtreihe das Kapitel 6 an. Und wollen aber uns zuerst mal anhören, was da steht.
Es ist ein Unglück, das ich sah unter der Sonne, und es liegt schwer auf den Menschen. Da ist einer, dem Gott Reichtum, Güter und Ehre gegeben hat, und es mangelt ihm nichts, was sein Herz begehrt. Aber Gott gibt ihm doch nicht die Macht, es zu genießen, sondern ein Fremder verzehrt es. Das ist auch ein und ein schlimmes Leid. Wenn einer auch 100 Kinder zeugte und hätte ein so langes Leben, dass er sehr alt würde, aber er genösse das Gute nicht und bliebe ohne Grab. Von dem sage ich, eine Fehlgeburt hat es besser als er, denn sie kommt ohne Leben und in Finsternis fährt sie dahin und ihr Name bleibt von Finsternis bedeckt. Auch hat sie die Sonne nicht gesehen noch gekannt, so hat sie mehr Ruhe als jener. Und ob er auch 2000 Jahre lebte und hätte nichts Gutes genossen, fährt nicht alles dahin an einen Ort. Alles Mühen des Menschen ist für seinen Mund, aber sein Verlangen bleibt ungestillt. Denn was hat ein Weiser dem Toren voraus? Was hilft's dem Armen, dass er versteht, unter den Lebenden zu wandeln? Es ist besser zu gebrauchen, was vor Augen ist, als nach anderen zu verlangen. Das ist auch eitel und Taschen nach Wind. Was da ist, ist längst mit Namen benannt und bestimmt ist, was ein Mensch sein wird. Darum kann er nicht hadern mit dem, der ihm zu mächtig ist. Denn je mehr Worte, desto mehr Eitelkeit. Was hat der Mensch davon? Denn wer weiß, was dem Menschen nützlich ist im Leben, in seinen kurzen, eitlen Tagen, die er verbringt, wie einen Schatten? Oder wer will dem Menschen sagen, was nach ihm kommen wird unter der Sonne?
Ja, der Prediger hat seine Eigenart, gell, seine Fähigkeit, einfach all das, was uns manchmal wichtig erscheint im Leben, einfach so zu zerreißen, zu zerstören. Sagen, das ist alles nichts, hat alles keinen Wert. Und das macht er hier auch noch. Wir schauen dann aber noch an, warum eigentlich und um was es eigentlich geht. Wichtig einfach nochmals, ich will darauf ansprechen, da in diesem ersten Vers, wo er sagt, die, das ich sah unter der Sonne, immer im Hinterkopf behalten. Gell? Es geht um diese Welt hier, die er beobachtet und die er beurteilt und über die er redet. Der Prediger, wir wollen jetzt miteinander mal die ersten beiden Verse anschauen. Er wirft jetzt seinen Blick auf ein Thema, über das er allerdings schon mal im fünften Kapitel, wir haben das letztes Mal miteinander auch noch angeschaut, nachgedacht hat, nämlich Reichtum, Wohlfahrt. Und als erstes sieht er da einen Mann oder stellt sich einen Mann vor, der alles erreicht hat, was man in dieser Welt sich nur wünschen kann. Er war reich und genoss hohes Ansehen, war ja, anerkannt in seiner Gesellschaft. Was hier aber dann ein bisschen gerade auffällt, dem Gott Reichtum, Güter und Ehre gegeben hat. Also für den Prediger ist es ganz selbstverständlich, dass das alles von Gott kommt. Güter, Reichtum, Ehre. Das ist ein Segen Gottes. Gott ist die Quelle all dieser Dinge. In Kapitel 5 stellt er sich vor, vielleicht könnt ihr euch erinnern, dass dieser Reiche alles verlieren kann, und es geht, der Reichtum geht da einfach weg durch irgendwelche Umstände. Er kann es nicht halten oder er macht sich dann die ganze Zeit Sorgen und er kann nicht schlafen, könnt ihr euch erinnern. Hier kann er seinen Reichtum nicht genießen. Aber ein anderer tut es. Nicht mit dem Reichtum des anderen, sondern mit dem Reichtum dieses Mannes. Der andere kann den Reichtum dieses Mannes genießen, quasi auf seine Kosten. Warum der Reiche nicht genießen kann, werden wir später noch anschauen, da werden wir noch drauf kommen. Nur so viel. Vielleicht macht es uns stutzig, dass Gott zwar den Reichtum und das Ansehen gegeben hat, aber gleichzeitig dem Mann die Fähigkeit zur Auskostung dieser Dinge, zum Genießen, nicht. Steht hier, gell? Warum, weiß nur Gott, wir haben vorhin schon mal gehört, gell? Es gibt Dinge, die wir nicht begreifen können, die wir manchmal nicht sehen können. Das ist auch so etwas, zum Teil. Wir werden nachher noch darauf zurückkommen. Aber warum, das weiß nur Gott, der souverän entscheidet, was er gibt und was nicht. Können wir damit hadern, was er gibt und was nicht? Das ist seine souveräne Entscheidung. Das ist mal so ein Beispiel eines Mannes. Und dann, um das noch ein bisschen zu vertiefen, macht der Prediger ein nächstes Beispiel. Das lesen wir hier jetzt in den Versen 3 bis 6. Da handelt es sich um einen Mann, der anderweitig reich ist. Er hat vielleicht nicht sehr viele Güter, ist nicht unbedingt gerade berühmt oder hat großes Ansehen. Wir sehen auch nachher warum, also woher, dass wir das sehen können. Aber er ist gesegnet mit einer großen Familie. Er hat viele Nachkommen und ein sehr langes Leben. Auch etwas, das wir uns wünschen. Ja, die vielen Kinder vielleicht nicht unbedingt, aber das ist ebenso ein bisschen, das ist ein bisschen subjektiv, aber das lange Leben, das wünschen wir uns alle, gell? So 80 Jahre, 100 Jahre, vielleicht noch mehr, vielleicht aber auch nicht. Ja, das wäre doch mal was, ein langes Leben. Und diese Dinge, so viele Nachkommen zu haben und ein langes Leben zu haben, auch das ist ein Überfluss, der von Gott geschenkt wird. Das lesen wir doch quer durch das Alte Testament hindurch. Die vielen Kinder waren zum Beispiel auch ein Versprechen an die Zukunft, ans Alter. Da ist dann immer jemand da, der sich um die Eltern kümmern kann, oder? Das ist bei uns in unserer Gesellschaft nicht mehr ganz so. War früher aber auch so, dass man ja dann, ja, bei den Kindern dann lebte, bis man dann zu Hause gestorben ist. Das haben wir heute hier ein bisschen verloren, also ja, das haben wir zum großen Teil verloren, das ist nicht mehr so. Kommt jetzt vielleicht wieder ein bisschen zurück in anderer Form, mit diesem Zuhause alt werden, gell, und nicht mehr ins Altersheim gehen. Aber auch da, man ist dann eher alleine, gell, und nicht mit den Kindern zusammen. Eine Entwicklung der Zeit. Aber damals war es ein Versprechen für die Versorgung im Alter. Und dann das andere, alt und lebenssatt zu sterben, ist eine Gnade Gottes. Wann stirbt man lebenssatt? Wann hat man genug von Leben, wenn was war? Was denkt ihr? Alle Pläne, die man gehabt hat, alle Träume ausgelebt. Hä? Okay. Ja? Ja? Lebenssatt. Nicht, wenn man nicht mehr. Ja? Wenn man genug hat, ja. Man kann aber auch manchmal genug haben, gell, wenn man krank ist oder so. Und man konnte nicht alles haben oder so. Ist man danach satt vom Leben? Kann man überhaupt jemals satt werden vom Leben? Wenn ein Mensch von Gott gesegnet wird und er das Leben mit all diesen Dingen, die wir jetzt da schon betrachtet haben, auch voll auskosten konnte, dann ist er lebenssatt. Er hatte alles und konnte aber auch alles genießen. Das ist wichtig. Oder? Und das ist lebenssatt. Von wem wissen wir, der lebenssatt gestorben ist? Könnt ihr euch erinnern ein bisschen? Von wem steht das so? Abraham, genau, Genesis 25, 35. Ja, nein, 25. Wer noch? Wer? Elia, ja. Der Hiob. Ja, der Hiob. Genau. Hiob 42, da steht das auch von ihm. Von wem noch? Von Abrahams Sohn Isaac, Genesis 35. Kennt ihr den Jojada? den Jojada. Ja, gell, da ist ein bisschen unbekannt, aber von dem steht das auch. Und natürlich von David. Auch er starb alt und lebenssatt. Doch dieser Mann hier, von dem der Prediger redet, der starb nicht lebenssatt. Warum? Es steht da, nichts Gutes genossen. Er konnte das nicht genießen. Er hat nichts Gutes gehabt im Leben, das er genießen konnte. Vielleicht war sein Leben immer nur Leid und Trübsal, Mühsal. Auch wenn er viele Kinder, ja, viele Kinder bedeutet auch viele Sorgen, gell? Aber er konnte das Gute nicht genießen. Also er starb nicht lebenssatt. Und was bedeutet das? Er und bliebe ohne Grab, diese Wendung. Was bedeutet das? Wir wissen doch, im Altertum war es wichtig, dass man eine ehrenvolle Bestattung bekam. Mit diesen Klageweibern, oder? Ich weiß nicht, warum man immer Frauen nahm. Kann ja sein, dass es auch Männer gab, keine Ahnung. Aber da musste geklagt werden und geweint werden und dann musste eine große Beerdigung stattfinden. In anderen Kulturen heute ist das auch noch so. Und bei uns, ich hatte mal den Fall, da kam eine Frau zu mir. Ja, das ist schon lange her, in Basel war das noch. Er hat gesagt, also, ihre Freundin sei gestorben. Und die war ganz allein, die hatte nur noch einen Sohn, der lebte in England. Und er hatte da so ein Segel, ich glaube, da war so ein Segelinstruktor oder sowas. Und als sie gestorben war und sie hat sehr viel Zeit mit ihr verbracht, hat dann der Sohn einfach gesagt, ja, einpacken und vergraben. Oder? Also quasi so verscharren. Oder? Nein, ohne, also das ist jetzt wahr. Der Sohn wollte nicht von England zurückkommen, das ging ihm nichts an. Er ließ da auch jemand anderes dann die Wohnung räumen und also er wollte das zumindest so. Und diese Freundin, die da zu mir gekommen ist, die hat sich dann gewehrt und sagt, das kann doch nicht sein. Wir können doch nicht einfach jemand beerdigen, ohne wenigstens ein paar Worte oder so, oder? Und sie hat sich dann ein bisschen gewehrt und hat mit diesem Sohn dann diskutiert und dann ließ er sich doch noch erweichen und hat mich dann gefragt, ob ich da dann die Trauerfeier gestalten könnte. Oder? Und dann haben wir zusammen dann diese Trauerfeier gestaltet und haben diese Frau würdig begraben. Aber dieser Trend, jemand einfach so, ich sage es jetzt mal bewusst so, einfach mal so zu verscharren, der ist da. Das gibt es. Nun gut, in der Antike galt es als besonders Unglück, wenn ein Verstorbener nicht beweint und nicht ordentlich und ehrenhaft bestattet wurde. Im 2. Könige lesen wir ja von Isabel. In Jeremia lesen wir von Joachim, dem letzten König da, der ja auch kein Grab bekam. Selbst nach einem langen Leben muss gestorben werden. Das war auch bei diesem Mann so da. Beim Prediger, selbst wenn er lange lebte, muss er doch sterben. Und so zu sterben, ohne ein Begräbnis, ist tragisch. Und dann kommt er auf diesen für unsere Ohren vielleicht schrecklichen Vergleich mit einer Fehlgeburt. Eine Fehlgeburt, die eigentlich das Leben nicht gesehen hat, die noch nichts erlebt hat. Weder Gutes noch Schlechtes. Und so wie wir den Prediger kennen, oder? Diese Fehlgeburt hat auch das ganze Leid und die Ungerechtigkeit und die unerfüllten Hoffnungen in dieser Welt nicht erlebt. Oder? Und er vergleicht es, dass diese Fehlgeburt das besser hatte, weil ihr Name bedeckt blieb. Oder? Das bedeutet, diese Fehlgeburt konnte in Ruhe, also blieb in der Ruhe. Und hatte ihren Frieden. Oder? Und musste sich nicht mit diesen Dingen in dieser Welt auseinandersetzen und sich damit plagen. Das ist die Wendung, also im Hebräischen meint das das so. Ja? Wozu denn ein langes Leben, wenn man es doch nicht genießen kann? Müsst ihr mal vorstellen, der hat 120 Jahre lang und alles war alt und alles war nur Mühsal und Trübsal und Probleme und alles nur schwer. Ja. Es gibt Menschen, die haben es in ihrem Leben nicht leicht, und zwar durchgängig nicht leicht, das stimmt. Nicht genießen kann und dann doch sterben muss. Und auch bei diesem Mann müssen wir uns fragen, warum er nicht genießen konnte. Und dann kommen wir zu den nächsten Versen, Versen 7 bis 9. Da finden wir einen Teil der Antwort. Und da sehen wir auch gleich, worauf der Prediger aus ist. Zuerst zeigt er uns, dass der Mensch seinen Hunger nach Leben, nach Erfüllung, nach Zufriedenheit nicht mit den Dingen dieser Welt stillen kann. Er versucht es, aber er braucht immer mehr davon. Das ist ja nichts Neues, das wissen wir, das haben wir schon oft auch in Predigten gehört. Gell? Und der Prediger hier macht es einfach wirklich nochmal ein bisschen speziell hart, weil einfach sagt er dann, wenn du das nicht kannst, dann ist alles nichts, oder? Dann kannst du noch so viel essen und noch so viel in dich hinein gieren. Du kriegst nie genug. Es braucht immer mehr und immer mehr. Vielleicht kommt das auch bei euch, vielleicht in eurem Leben ein bisschen bekannt vor. Hier klingt aber noch das Unausgesprochene nach. Also mir ist das dann schon aufgefallen im Studium. Womit kann denn der Mensch diesen Hunger stillen? Wenn es nichts in dieser Welt gibt, mit das er das kann? Der Ausdruck, der hier im Hebräischen gebraucht wird, heißt Nefesh. Eigentlich ein Wort, das für Seele gebraucht wird. Im Grunde bedeutet dieses Wort aber Gurgel oder Kehle. Ja, ganz komisch, he? Seele, Gurgel, Kehle, wo ist da der Zusammenhang? Aber eigentlich ist es die Gurgel, Kehle, wo alles hindurch geht, oder? Wenn wir essen, da geht alles da hindurch. Wenn wir atmen, geht das auch da durch. Ja? Nefesh. Und da geht alles durch, was der Mensch so auf sich nimmt. Und ihm, sagen wir, als Bild, um diesen Hunger zu stillen, auch im weiteren Sinne Reichtum, Anerkennung, Ruhm, Güter, große Familie vielleicht für die einen, für die anderen nicht, aber lauter diese Dinge, oder? Langes Leben. Nun stellt der Prediger da zwei rhetorische Fragen. Wobei ist ein Weiser besser dran als ein Tor? Was hilft es? Und da geht es dann um diesen Armen, sein Leben in Demut vor Gott und in Bescheidenheit zu führen, wenn doch alle sterben müssen. Dieser Arme, der hier, das ist nicht einfach ein Armer auf der Straße, sondern einer, der seine Armut bewusst gewählt hat. Das ist die Bedeutung dieses Wortes hier. Herr Kollet kommt hier wieder auf einen sehr ganz großen Punkt zurück, nämlich der Tod ist der große Gleichmacher. Im Tod sind wir alle gleich. Wir müssen alle sterben, ob wir viel gehabt haben oder wenig. Mitnehmen können wir nichts. Und davon etwas zu haben, was in dieser Welt war, haben wir dann auch nicht. Was er hier aber nicht klar sagt, ist die Antwort auf diese Beobachtungen. Was stillt denn den Hunger des Menschen wirklich? Was braucht die Seele, um zur Ruhe zu kommen? Ich will mal mit einem Zitat anfangen von einem Kirchenvater, Augustinus von Hippo. Der hat so ein Buch geschrieben oder Bücher. Die nennt sich Confessiones, also Bekenntnisse, oder? Und in einem schrieb er Folgendes: Denn geschaffen hast du uns im Hinblick auf dich, und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, sagt da Augustinus. Mit du und dich meint er Gott. Denn geschaffen hast du uns im Hinblick auf dich, und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Klar, ihr habt natürlich vorher schon gewusst, auf was das hinausläuft. Womit können wir unseren Hunger stillen? Gell? Aber manchmal ist es gar nicht so einfach. Und damit spricht der Augustinus an, was Jesus meint, wenn er sagt, in Johannes 6, 51, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er was? Leben in Ewigkeit. Danke vielmals, genau. Und dem haben wir vorhin auch gesungen, gell? Wir hatten es gehabt, vorhin schon in den Liedern. Oder Johannes 4, 13, folgend. Jeden, der von diesem Wasser trinkt, das sagte diese Frau am Brunnen, gell? Wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Ja, gell, das nicht, nicht dürsten. In Ewigkeit nicht. Das zeigt auch, dass das, was von Gott kommt, eben wirklich sättigt. Oder wenn Gott sagt in Jesaja 55, 2, warum wiegt, also das ist jetzt ein Vorwurf, das ist ein zweigeteilter Vers, gell, warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist und euer Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Der erste Teil, oder? Also, was macht ihr da überhaupt? Das ist ja völlig sinnlos. Zweiter Teil heißt, hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Ja, was ist das wieder für ein Vergleich, gell? Auf der einen Seite, man arbeitet für etwas, das nicht sättigt, und auf der anderen Seite sagt er, ihr bekommt bei mir Gutes zu essen und fette Speise, aber im Bild sagt da Gott, von mir bekommt ihr das, was wirklich sättigt, das, was satt macht, da bekommt ihr immer genug, oder? Hört doch auf mich, also hört auf Gott, so sollt ihr Gutes essen und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Unser Hunger, unsere Unruhe, diese Suche nach ja, endlich genug zu haben, oder? Das kann nur von Gott gestillt werden. Und meiner Erfahrung nach vergessen auch Christen das allzu häufig. Ja. Also mir geht das jedenfalls so. Ich hätte gern alle paar Jahre wieder mal einen neuen Computer oder so. Gell? Etwas Schönes für mich oder so. Obwohl ich es besser weiß. Es wird mich nicht satt machen. Es wird mich nicht befriedigen. Vielleicht eine Zeit lang, aber nachher eben nachher. In dieser Zeit brauche ich wieder etwas Neues, oder? Man lächelt jetzt darüber, aber eigentlich ist das ein Symptom für ein Grundproblem. Und das ist auch bei mir vorhanden, ich gebe es zu. Aber es ist ja dann nicht nur der Konsum. Das kann aber auch Mitleid haschen sein. Wenn ich denke, ich bin so arm dran, mir geht es so schlecht, ich habe es so schwer in meinem Leben, und erzähle das überall, um Mitleid zu bekommen. Nicht, dass man Mitleid nicht verdient hätte, aber wenn es dann darum geht, dass wir einen inneren Hunger damit stillen wollen, mit dem Mitleid der anderen Leute, sind wir auf dem Holzweg. Das wird uns niemals satt machen. Das habe ich auch bei Christen erlebt. Oder so Anerkennung fischen, oder? Ich erzähle etwas, oder was ich auch schon erlebt habe, was dann ein bisschen kritisch ist, so in einer Gebetszeit, oder wenn dann jemand ganz etwas Tolles betet, auch von sich, oder? Und dann quasi eine Selbstoffenbarung macht, wie gut das er ist, oder? Habt ihr vielleicht alles auch schon erlebt? Und das so, ja, wo man sich dann selber auf die Schulter klopfen kann und vielleicht auch noch hofft, dass jemand anders dann kommt und dann auf die Schulter klopft, ja, du bist ja da gut dran, gell? Da bist du gut drin. Da bist du auf dem richtigen Weg, Anerkennung fischen. Oder halt schlimmstenfalls dann auch ihr Lehren. Wenn wir nie von etwas genug bekommen, dann wollen wir immer mehr und wir suchen das an anderen Orten. Der Gläubige strebt manchmal nach, nicht nach unbedingt nach mehr Geld, nein, das ist ja so profan, gell? Oder nach einem langen Leben, ja, das ist auch so anrüchig. Aber wenn ich mehr Jesus will und mehr Gott will und mehr Geist, mehr Wunder, mehr Erfahrungen und mehr Emotionen, ich habe Hunger danach, oder? Und ich habe dann die Erwartung, wenn ich das bekomme, bin ich dann satt? Ich habe aber Christen kennengelernt, die das genau so suchen, vor allem mehr Emotionen, und dann auch sagen, ja, der Gottesdienst am Morgen interessiert mich nicht so mit der Predigt, aber am Abend der Lobpreis, von dem lebe ich eine ganze Woche lang. Nicht, dass Lobpreis schlecht ist, aber wenn es dann darum geht, im Lobpreis meinen Hunger zu stillen, dann ist das kein Lobpreis. Entschuldigung, meine Meinung, aber dann ist es kein Lobpreis, weil im Lobpreis geht es um Gott, ihn anzubeten. Er ist das Zentrum, nicht ich. Und wenn es dann darum geht, in den Lobpreis-Gottesdienst und Lobpreis-Veranstaltung zu gehen, damit ich satt werde für eine Woche mehr Leben, aber dann wieder einen Lobpreis-Anlass brauche, um wieder durchzukommen, dann ist das für mich in meinen Augen ziemlich schräg. Das ist auch so ein Hunger, der nicht gestillt werden kann auf diese Art, weil das sind Dinge, die in dieser Welt behaftet sind. Und allen denen, die mehr Jesus und mehr Gott und mehr Geist wollen, sage ich hier da, studiert sein Wort, da findet ihr mehr Jesus. Selbst Prediger, also nicht ich, sondern wirklich gute Prediger, die schon lange unterwegs sind, lernen immer wieder Neues über Christus. Das geben sie auch voll zu. Wir können ein Leben lang die Bibel studieren und entdecken immer wieder Neues. Warum können wir uns nicht an das halten? Wieso ist das uns nicht genug? Wieso scheint uns das einfach nicht genug zu sein? Es ist verrückt, hä? Aber dieses mehr Wunder, mehr Geist, mehr Erfahrungen, das kann sehr, sehr schnell auf Irrwege führen. Gott ist alles, was wir brauchen. Das sagt hier der Kohelet nicht unbedingt. Der Augustinus sagt es, ja. Aber der Kohelet sagt das in dieser Stelle nicht so. Es bleibt unausgesprochen. Aber am Anfang sagt er, ich habe das gesehen unter der Sonne, oder? In dieser Welt. Wie der Mensch versucht, seinen Hunger zu stillen mit Dingen aus dieser Welt. Das ist übrigens, ich mache jetzt eine kleine Klammer auch, eigentlich im entferntesten Sinne, die Bibel spricht von Götzendienst, oder? Wir hängen unser Herz an Dinge, die nicht Gott sind, die in dieser Welt behaftet sind, die vergänglich sind und kümmern uns um das mehr, als um das, was Gott will. Und Götzendienst, ja, das ist nicht so toll für Gott, he? Das hat er nicht so gern. Ich bin der Herr, dein Gott, ich bin der Einzige, den du anbeten sollst, he? In diesem Sinne. Klammer zu. Was der Kohelet hier sagt, ist, dass alles, was von dieser Welt ist, in die Nichtigkeit führt, in den Tod. Gott ist alles, was wir brauchen. Gottes Wort ist die ganze Offenbarung. Jesus ist der einzige Weg zur Zufriedenheit, zum Frieden, zur Ruhe, zu diesem Shalom. Diese Ganzheitlichkeit. Und wie stillen wir unseren Hunger bei Gott? Wie macht man das ganz praktisch? Was denkt ihr? Dieser Hunger ist ja ein Hunger nach Gott. Oder? Also wie stillen wir unseren Hunger nach Gott? Wie macht man das ganz praktisch? Entschuldigung?
Bibel lesen, die Gott reden.
Ja. Danke vielmals, ja, Peter, genau. Studium seines Wortes, Gebet. Und was steht am Anfang von allem? Ja, wir denken da nicht unbedingt so schnell daran, aber es ist Umkehr und Buße. Für den Menschen ist Umkehr und Buße zentral. Also mit dem fängt alles an. Wenn unser Hunger ein Hunger nach Gott ist, dass wenn wir uns nach seiner Gemeinschaft sehnen, weil wir dazu erschaffen sind, wir können nur zu Gott kommen, wenn wir unseren sündhaften Weg verlassen. Also ganz am Anfang steht Umkehr und Buße, Bekehrung. Das ist mal der erste Schritt. So können wir zu Gott kommen. Ohne Sündenbekenntnis, Buße, vor Gott und darauf folgend das Abwenden von unserem alten Lebenswandel hin zu Gottes Willen, das ist die Umkehr, können wir von den Segnungen zur Stillung unseres Hungers nicht profitieren. Da kriegen wir nichts. Wir können uns Gott nicht nähern in sündigem Zustand. Also zuerst Buße und Umkehr. Danach gilt es, nach seiner Gerechtigkeit zu streben. Das sagt Jesus in Matthäus 5, 6. Strebt nach seiner Gerechtigkeit, also alle, die ja hungrig nach Gerechtigkeit sind. Gell? Das bedeutet, uns an seine Gebote zu halten. Gott lieben bedeutet, seine Gebote halten. Johannes 14, 23. Und wenn wir Gott lieben, stillt er unseren Hunger. Wie lieben wir Gott? Wir halten uns an das, was er sagt und seine Weisungen. Und nicht zuletzt suchen wir Gottes Nähe im Gebet und im Studium seines Wortes, wie es Peter gesagt hat. So lernen wir, auf seine Stimme zu hören. Es geht auch nicht ohne. Ein Christ kann nicht leben ohne die Bibel. Du kannst nicht nur schöne Lieder singen und einmal in den Gottesdienst gehen und Lobpreisveranstaltungen besuchen oder ein Musical oder was auch immer tun, christlich geprägt, ohne Gebet und ohne sein Wort, ohne zu lernen, auf ihn zu hören, kommst du nicht durch. Oder vielleicht gerade knapp noch so. Hä? Aber im Studium und im Gebet lernen wir, auf seine Stimme zu hören. Und vorzugsweise, wie wir es auch aus der Kirchengeschichte und auch aus der Bibel sehen, in Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, mit denen, die den gleichen Weg gehen wie du. Umkehr und Buße, streben nach seiner Gerechtigkeit, seine Nähe suchen. So stillen wir unseren Hunger bei Gott. Und das kann uns vielleicht gefallen oder auch nicht. Aber wenn wir die Grundursachen unseres Hungers, wenn wir das eliminieren wollen, gibt es nur diesen Weg. Wir sind erschaffen für die Gemeinschaft mit ihm. Und es hungert uns nach ihm. Also gehen wir doch in seine Nähe. Amen.